Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird euch das Ganze von der LVM Versicherungsagentur Daimer und Kelly.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde oder neuen Folge Laktatdusche. Besonderes Format, das erste Mal, dass sich vier Radsportler hier in einer Folge versammeln und mal ein bisschen über die guten alten Zeiten quatschen wollen. Zwei Bekannte sind dabei, das ist einmal der Leonhard Diekmann, der vor ganz kurzem dabei war, und dann der Maximilian Richter, auch wieder mit dabei. Und heute als Premiere oder als der Geschichtenerzähler, der alles weiß, Jannis Schröder.
Ja, moin.
Ich begrüße euch alle recht herzlich.
Moin.
Moin.
Für die Hörer, weil Max und Leo kennen ja einige schon. Wenn nicht, könnt ihr Quälgeist Leo oder Gangster Time nochmal nachhören. Da wisst ihr, wer Max und Leo sind. Zu dir, Jannis. 26 Jahre jung. Bist ein ehemaliger Rennfahrer. Beziehungsweise bereitest dich aktuell so halb auf dein Comeback vor. Wobei, da weiß man ja eigentlich gar nicht, dein wievieles Comeback das mittlerweile eigentlich wird. Wir haben eigentlich alle so mit die gleiche Schnittstelle und verbindet irgendwo Team Palmberg. Euch drei verbindet das im Sinne von Ausdauersport. Mich hat es im Bahnteam, ist da so meine Schnittstelle. Irgendwo waren wir aber alle immer zusammen unterwegs und deswegen treffen wir uns heute hier. Du, Jannis, bist 2011 und 12 Bundesliga gefahren, davon 2012 bei Palmberg. Jetzt muss ich in meiner eigenen Recherche, das war nicht mit Leo zusammen. Leo ist 2011 gefahren, genau. Und war dann raus.
Genau.
So.
Also mit Leo bin ich 2011, meine ich, Doch, 2011 sind wir zusammen Madison gefahren und halt auch so immer in Hamburg, weil wir halt dann so ein paar Mal so ein bisschen so waren, dass wir uns da ein bisschen mehr auf die Bahn spezialisiert haben. Aber ansonsten im Team bin ich nie mit Leo gefahren, ne.
Dann hast du eigentlich nach 2012, nach deinen Junioren, hast du quasi das Rad an den Nagel gehängt.
Ja.
Ich habe extra nochmal bei Radnet nachgeguckt, da war 5 Jahre nix, kein Eintrag, und dann gab es 2017 2 Bahnrennen.
Genau, bin ich im Bahnpokal gefahren und ich glaube, die LV-Meisterschaft wurde auch aufgeführt, aber das war im Rahmen vom Bahnpokal, das waren ganz normale Bahnpokalläufe. Und ja, ich sag mal, ich habe die Jahre gebraucht, als ich aufgehört habe, da hatte ich wirklich keine Lust mehr, also da war bei mir vorbei, und das hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich wieder ein bisschen Spaß hatte, schnell zu fahren, und ja, danach hatte ich dann, also wurde mit der Arbeit bei mir immer mehr und ist immer wieder dann mit dem Radfahren weniger geworden und ja.
Ja, zwischendurch hast du dann noch ein bisschen Handball gespielt, das geht jetzt irgendwie aktuell leider nicht mehr aufgrund deiner Schuld her. Und jetzt sieht man dich doch wieder relativ oft auf dem Rad. Wenn man mal durch den Hamburger Süden fährt oder auch am Deich, sieht man dich wieder. Du bereitest dich auf dein nächstes Comeback vor. Ich hoffe ja, dass es 2021 was wird.
Ja, also wie gesagt, Radfahren macht wieder Spaß. Und ich denke mal, das ist auch ähnlich wie bei vielen anderen Leuten. Corona hat ja auch bei vielen Leuten, dieser Lockdown, der erste, hat bei vielen Leuten wieder was geweckt. Ich habe ja wirklich wieder Spaß am Radfahren, dass ich auch sage, so auch mal 10 Minuten sich mal ein bisschen quälen und so macht wieder Spaß, und ja, ich habe dann auch im Frühjahr aus, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, habe ich mir auch ein neues Bahnrad zusammengebaut, also einfach Einzelteile bestellt und alles selbst zusammengesetzt, und ja, wieder ein bisschen Spaß an der Freude, und daher ist auch wieder ein bisschen mehr.
Jetzt können wir es ja auch offiziell machen, ne? Dass das Madison Duo Infernale, ja, 2021 beim Bahnpokal wieder dabei ist.
150 Kilo Schwungmasse.
Eine doppelte Kugel.
Ja, dann würde ich ja direkt sagen, machen wir gleich Konkurrenz, ne? Max und ich.
Mhm.
Madison.
Ja, das wird bestimmt richtig gut.
Ja, und wir wollen heute halt mal so ein bisschen über die alten Zeiten quatschen, was so bei Palmberg passiert ist, was bei Bikemarkt passiert ist, was so in diversen Trainingslagern so abging, oder aber auch einfach, was so im Hamburger Radsportraum, was da so Phase war oder was Phase wieder ist. Und wir haben heute, denke ich, ein paar gute Experten dabei, die da viel, viel Wissen mit sich bringen, und ich freue mich auf die Folge. So, womit wollen wir denn überhaupt anfangen heute? Würde ich sagen, Palmberg-Zeit oder so, das ist so
die erste Schnittstelle von allen.
Ja, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Da hat man sich das erste Mal überhaupt getroffen.
Ich würde sagen, dass ich dich, Lukas, das erste Mal gesehen habe oder dass wir uns kennengelernt haben, war auch auf Mallorca, würde ich sagen. Ne?
Ja, richtig.
Also da bin ich von Stevens, wo ich im ersten Jahr, also Stevens Hamburg, wo ich im ersten Jahr U19 gefahren bin, bin ich gewechselt zu Palmberg. Damals habe ich dann den Verein gewechselt, bin von der Harburger LG, wo ich sonst eigentlich beheimatet war, bin ich zur LG Hamburg gegangen und hatte dann André Kweiser als Trainer, den glaube ich hier auch jeder am Tisch schon mal irgendwie mehr oder weniger als intensiven Betreuer oder Trainer hatte.
Der ist ja jetzt auch in MV, ne?
Ja, genau, ist jetzt auch in Mecklenburg. Und auf jeden Fall bin ich dann ein Jahr für Palmberg gefahren und da weiß ich noch, ich glaube, wir beide saßen immer am Tisch von den Trainern. Ich glaube, du hattest den besten Platz neben Herrn Grimm. und ich saß neben Herrn Eichberg und wir haben den Altersschnitt da am Tisch ein bisschen runtergebracht.
Ja, das war einmal so, war halt ärgerlich, man. Es gab so viele leckere Sachen immer zu essen und man hat sich gar nicht so richtig getraut, sich irgendwie alles zu nehmen, weil man halt bei den Trainern mitsaß und irgendwie auch nicht negativ auffallen wollte. Ja, wir fahren heute nur 3 Stunden und der ist sonst was wie viel so und ja.
Ich glaube, solche Sorgen hatte ich nie. Wirklich nicht.
Nee?
Nee.
Ja, das stimmt aber. Wir beide haben uns auf Mallorca kennengelernt. Damals war das noch so, du warst schon relativ fit. Wir sind damals nach Mallorca geflogen.
Ich bin nicht mit dem Rad gefahren.
Nicht.
Warum eigentlich nicht?
Ja, der Punkt ist ja, wenn man halt so nach Mallorca ins Trainingslager, dann fährst du halt den ersten Tag irgendwo locker so, irgendwo vielleicht, wenn du nach Arenal fliegst, einmal Delta raus, durch die Gärten und zurück, irgendwie so eine kleine Runde. Ich hatte damals relativ stark schon gepumpt und du bist noch relativ locker gefahren.
Man muss dazu sagen, dass ich im zweiten Jahr U19 war und du warst, glaube ich, U15.
Ja, richtig.
Also, du bist bei wem bist du? Also, du bist ja schon bei sehr viel Älteren mitgefahren und das ist, glaube ich, auch in der Altersklasse, das ist ein Unterschied. Wenn der U15er nicht pumpen muss, wenn der Zweitjahres U19-Fahrer Rad fährt, dann läuft auch irgendwas falsch. Also.
Ja, worauf ich hinaus will ist, heute ist es wahrscheinlich noch andersrum, aber...
Da kannst du von ausgehen.
Pumpt er jetzt schon, Alter.
Also wir müssen ja hier Leo mal ein bisschen Mallorca beibringen, weil der war ja noch nie dort. Deswegen.
Du bist ein Sportler,
ne? Ein Sportler.
Ja, du musst ja mal wissen, wie das ist, wenn man als Sportler nach Mallorca fliegt. Und da finde ich das gut, dass ich hier mit Max und Janis zwei richtige Experten dabei habe.
Na, dann erzählt mal, ich bin gespannt.
Oh ne, da kann man nicht alles erzählen. Ich war hier im Knast, glaube ich. Ja, Malle.
Wo wart ihr denn? Wart ihr in
Ballermann? Ja, immer unten zweite Reihe, meistens Ballermann.
Ja, also.
So, ne, irgendwie so. Also, zweite, dritte Reihe.
Ja, und dann irgendwie 3 Straßen weiter von der Schinkenstraße, vom Bierkönig.
Ja, kurze Wege.
Genau.
Und, war ja auch Stammkunden. Ja.
Nö.
Ich glaube, wir waren ein oder zweimal da. Also mehr war das nicht.
Meistens ja immer den Abend vor dem
Ruhetag. Genau. Und
genau.
Ich kann mich daran erinnern, dass du mindestens 3-mal da warst.
Ja, den letzten Tag von Abflug ist ja dann sozusagen auch ein Ruhetag.
Das habe ich auch gehört, Janis. Du sollst da öfters gewesen sein.
Nee, aber ich war nie, ich war zumindest nicht alleine da. Also,
nee, das sage ich auch nicht, dass das du kann, alleine da
warst. Aber es kann sein, dass ich mich da mit irgendjemandem zusammengetan habe.
Ja, das ja, Mallorca, das ist ja so wirklich, da waren ja eigentlich alle mit dabei, die Mecklenburger Radsport oder auch im Hamburger Radsport mal sowas Namen hatten. Das waren halt so aus Mecklenburg Daniel Zarazewski, Marcel Sieg. Der war damals mit seinem Onkel da, der war auch relativ gut Stammkunde beim Bierkönig. Der hat da die Sportler ein bisschen mit animiert. Dann war es halt Janis mit.
Ich glaube Andreas
Fick. Genau, ja, der war auch mit.
Auch mit, ne?
Ja. Und aus dem Hamburger Raum war dann halt so Tamika Hinks und so, die waren halt mit.
Die
waren damals in Italien.
Die waren mit Stevens unterwegs.
Janika war zeitgleich, glaube ich, auch da. Die waren auf, die waren mit Stevens auch da. Aber Tamika war da nicht mit.
Tamika war mit uns.
Nein, die war da nicht mit.
Sicher?
Ja, die war mit uns.
Ich weiß, dass sie bei uns damals in Italien war.
Genau, das war sie auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass sie im Jahr davor auch schon mit war. Ja, aber die war dein Jahrgang oder ein Jahr älter oder so.
Genau, aber die war halt auch mit auf Mallorca. Und Janis war immer ganz fleißig beim Training. und halt auch die Ruhetage hat er auch fleißig genossen.
Ja, ich hatte auch gutes Zimmer mit Max und mit Daniel. Ja, ich kann mich da noch an eine so eine Geschichte erinnern. Da sind wir aus dem, ja, wir sind dann aus dem Bierkönig raus und dann, ich glaube, einer von uns, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das war, war auf jeden Fall lattenstramm und wir in den Grillmeister rein, da an der Ecke, wo die halt der Bratwurst stand, ich glaube, der gehört auch irgendwie noch mit zu zum Bierkönig und wir haben uns da drin halt alle noch irgendwie eine Wurst gezogen oder was auch immer und irgendwann sagt einer, sag mal, gehört der da hinten zu euch? Und dann stand hinter uns Team Thüringer Energie, damals noch mit das U23-Team. Da muss in dem Jahr, muss da Jascha Sütterlin, der jetzt bei Movistar ist, der muss da mit bei gewesen sein. Und dann lag, wie gesagt, einer von unseren Sportlern als eine Strebe im Zebrastreifen auf der Straße und wurde dann von der Polizei.
Zwei Mann, zwei Arme und einer an den Füßen. Ja. Zack, rüber, aber ganz kurz, Bordschein gelegt, geguckt, atmet, oh, Tschüssikowski, Alter. Ja. Weg waren sie wieder und weiter zur nächsten Schnapsleiche, Alter.
Ja, und den haben wir dann auch noch mit nach Hause gekriegt, also...
mit nach Hause geschliffen,
gefühlt. Ja, und der hat es dann auch noch hingekriegt, nachts unser Zimmer nochmal neu weiß zu streichen, weil am meisten gab es da Likör, Cour Inter et Tres mit Milch.
Ja.
Und naja gut, wer kotzt nicht nach 3 Liter Milch, ne? Also da muss ja nicht mal Alkohol drin sein.
Nee. Der hat mehr getrunken als ein Kalbchen, Alter, bei der Mutter. Der hat da dran genuckelt, Alter. Das ging. Du hast da nur geguckt. Liter, weg, nächster Kameron, Alter. Also, Alter, was hast du denn vor? Geh nur einer. Und wir stehen da alle nur, er kommt mit so vielen T-Shirts nach Hause.
Das Ende der Geschichte war, dass wir am nächsten Tag, als wir dann... ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hergekommen sind, vom Mittagessen oder was auch immer, auf jeden Fall noch einen richtigen Anschiss von der Putzfrau auf Spanisch bekommen haben.
Oh, schön. Hat er eh keiner verstanden.
Nö. Aber das war auf jeden Fall eine lustige Zeit.
Ich glaube, der zweite Ruhetag war dann, glaube ich, die Nacht dahin war, glaube ich, genauso legendär. Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, das war auch, wo der eine ins Gebüsch gehopst ist. Von dem Hotel auf dem Rückweg. Weil er so ganz dringend auf Klo musste und die, sagen wir mal, allerhöchstens, aber wirklich allerhöchstens, 5 Minuten Fußweg nicht mehr halten konnte, in den Vorgarten des Hotels gehüpft ist, sein Geschäft verrichtet hat, uns das auch noch allen auch noch gezeigt hat, wie er das gemacht hat. Dann ist er rausgekommen, sind wieder hoch, nächsten Tag. Mittags irgendwann haben gesagt, komm, wir gehen nochmal KB fahren. Ah ja, machen wir. Alle aufs Rad gefahren. Auf einmal fahren wir da vorbei. War dieses immer noch, wie nennt man das denn, dieses Geschäft, schön trapiert, immer noch im Vorgarten des Hotels. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich jetzt an diesem Hotel vorbeifahre, was auf dem Weg von zu damaligen Hotel lag, muss ich an diese scheiß Story denken, wie er da hockt.
Scheiß Story, ja.
Was ich daran einfach nur denken, was da passiert ist. Also ich glaube, ich könnte auch nicht in dieses Hotel gehen und da pennen. Also auf jeden Fall könnte ich nicht den Vorgarten mir angucken.
Also man merkt schon, es ging nicht um Training, ja?
Oder ja, doch, also es ging ja auch ums Training. Wir haben ja auch immer hart trainiert und auch vernünftig trainiert.
Ich wollte gerade sagen.
Aber wir haben halt eben auch mal vollkommen die Sau da rausgelassen, ne? Ja. Wie die letzten. Stimmt. Aber am nächsten Tag waren wir auch alle pünktlich beim Frühstück.
Das wäre jetzt so nämlich meine nächste Frage, so wenn man es jetzt nämlich aktuell so hört, könnte man ja denken, ja, bei Palmberg und so, da hat man ja früher nur gesoffen und all so ein Quatsch und hat da auf Mallorca sich richtig ausgelebt.
Nee.
Aber jetzt müssen wir auch mal so ein bisschen die Gegenseite darstellen.
Man muss ja hier erwähnen, oder? Thüringer Energieteam war auch bei dem Bratwurststand.
Ja, genau. Richtig. Und ich sag mal ein paar namhafte Bahnsprinter, die heute vielleicht auch noch Funktionen im Verband haben, die hat man auch abends im Bierkönig getroffen. Das ist schon im März auf Mallorca. Ich glaube, wenn man da auf dem richtigen Tag den Ruhetag macht und ich denke mal, umso mehr Leute sich da auch untereinander kennen, spricht man das auch ein bisschen miteinander ab, ist die Wahrscheinlichkeit, da die eine oder andere Person im März mal zu treffen, nicht so ganz gering, ne?
Der hat sich jeder getroffen. Wenn du da reingekommen bist, da war ja im März, waren ja auch niemand anders eigentlich da als Radfahrer. Und vom spanischen Festland irgendwelche Touribusse mit älteren Damen und Herren, die dann da, weiß ich nicht, Mallorca erkundet haben. Und sonst waren nur noch wir da. Also nur noch die Radsportler aus Deutschland oder aus anderen Nationen. Da gab es ja nichts anderes. Deswegen war der Bierkönig ja auch voll mit Radfahrern. Egal, wo du hingeguckt hast, du kanntest da immer einen. Du konntest alleine da hingehen und bist mit 10 Leuten wieder rausgegangen.
Ja.
Weil du einfach immer einen kanntest.
Und 20 T-Shirts.
Mindestens.
ja, aber genug was der entscheidende Punkt wäre so, und zwar sind wir alle bei Team Palmberg gewesen. Wir hatten da, finde ich zumindest, eigentlich zwei kompetente Leute, die das immer gemanagt haben und sich um alles gekümmert haben, mit André Kreiser und Erich Eichberg. Für mich haben sie ja auch Trainingspläne geschrieben. Ich weiß nicht, wie das bei euch war zu Palmberg-Zeiten, inwiefern ihr dort trainingstechnisch betreut wurdet von denen.
Ja, also ich ja, weil ich ja aus MV kam, dann war ich ja noch bei Herrn Eichberg, ich komme immer noch nicht, Erich kann ich auch noch nicht sagen. war ich auch noch in seinem Heimatverein beim RST. Da hatte ich ja die doppelte Schnittstelle mit ihm. Da habe ich immer Trainingspläne bekommen. Also ich habe sozusagen das rundum Sorglos-Paket gehabt.
Ja, André war hier halt dann auch richtig mein Trainer in Hamburg. Und wir haben uns eigentlich auch zu den Einheiten auch viel getroffen. Also ich sag mal, wenn wir Bahn gefahren sind oder irgendwie, wenn es mal irgendwie ein bisschen intensiver war oder so, war André auch viel dabei. Und ja, ich hatte auch die Rundumversorgung, kann ich so sagen.
Ja, war bei mir auch so. Also es war halt weniger dieses, dass man irgendwie so einen Jahresplan oder sowas hatte, aber man hatte eben diese festen Termine, dass mittwochs immer Bahntraining war und Dienstag, Donnerstag war immer Straßentraining und man wusste halt, was man machen muss. Und dann waren ständig Lehrgänge, Trainingslager, irgendwie sowas und dann war man schon ziemlich gut versorgt, was so das Training anging, ja.
Ja, ich fand damals auf Mallorca war das halt immer so unmittelbar, so halt irgendwie, man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was man so jetzt, was in die zwei Wochen erwartet, sondern hat das so immer so 2-3 Tage im Voraus auf Zuruf bekommen. Was ich immer noch so im Kopf drin habe, ist Janis, wie er den Rand da hochfährt, irgendwie mit knapp 30 Kilo vielleicht weniger als aktuell.
Ziemlich exakt.
Weil ich bin einmal, du bist glaube ich da im zweiten Jahr Junioren, bist du glaube ich 6-mal den Rand da hochgefahren an einem Tag. Weißt du das noch?
Ich weiß das nicht mehr, nein. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war einmal auf Mallorca zum Radfahren und das war dieses eine Mal. Ansonsten waren wir zum Trainingslager mit der Harburger Truppe normalerweise in Lido di Camaiore, wo auch jedes Jahr hier Tirreno Adriatico losgeht.
Ja.
Und haben da eigentlich immer trainiert im Frühjahr. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, Ortskenntnis auf Mallorca ist bei mir auch höchst bescheiden. Also
einen wichtigen Weg kennst du ja.
Ja genau, die wichtigsten Wege kenne ich da rund ums Hotel, aber ja, ich würde auch noch den Weg zum Randa finden und ich kann mich, glaube ich, auch an das Ereignis, worüber du gerade sprichst, erinnern, aber wie häufig ich dann da hochgefahren bin, das weiß ich nicht.
Ja, es war auf jeden Fall, wenn man so guckt, glaube ich, hat man früher viel härter damals so trainiert auf Mallorca, so mit den Sportlern, als wenn man das jetzt guckt. Also ich bin der Meinung, ich bin damals als U15-Fahrer auch 3-mal hochgefahren den Randa. Wenn ich jetzt so gucke oder was man so mitbekommt, was man so aktuell die U15 da hochfahren lässt, dann weiß ich nicht, da kann ja dann Leo nochmal seine Expertise geben, wo so der Trend hingeht, ob man quasi gar nicht mehr so hart im Frühjahrstrainingslager trainiert, dass man jetzt sagt, man von 3-mal fährt die U15 den Randa hoch oder irgendwo einen 5-Kilometer-Berg, dass man jetzt auf einmal zu 2-mal geht, beziehungsweise so teilweise, was ich gehört hatte, dass man nur noch 1,5-mal dass man quasi auf der Hälfte umdrehen darf.
Puh, was soll ich sagen? Ich habe selten 15er mit dem Trainingslager auf Mallorca. Ich würde sagen, wir trainieren noch ziemlich hart. Ich glaube, der Trend geht halt in Richtung Polarized, ne? Also lieber richtig intensiv und dafür ist 5 Kilometer halt schon ziemlich lang für nur 15 Fahrer, ne? Ich glaube, da ist so ein bisschen der Punkt, dass man dann eher kürzere Berge nimmt und da intensiver, also wirklich intensiv hochfährt, aber eben kurze Belastungen hat.
Ja, aber wie man damals, glaube ich, zum K3 sind wir immer gefahren. Deswegen fand ich das jetzt so ein bisschen, so diese Trendentwicklung, dass man quasi rückwärts geht, fand ich irgendwo spannend. Was so die anderen Leistungen der Sportler jetzt so an der Theke besagen, das weiß ich nicht. Da kann Max vielleicht, der war dies Frühjahr mit denen unterwegs auf Mallorca.
Ja, gar nicht, glaube ich. Nichts. Also die sind alle ruhiger geworden. Weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass jetzt weniger ältere Leute mitfahren. Also die, was heißt also ältere Leute, also das meine ich jetzt so U19 oder so, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht dabei gewesen. Oder ein oder zwei nur. Und sonst sind das so alles U17er, erstes Jahr gewesen oder auch zweites zum Teil. Denn da war ich ja schon einer der älteren, also der Obersportler da von, bei den Kiddies da. Ja, und dann ja, hatten wir noch einen Dennis Kruse, war ja noch mit, und Micha Kruse. Die haben sich ja damals auch was anderes vorbereitet. So im Profimilieu wollen die ja, schweben die ja beide da rum, oder Dennis ja besser gesagt. Und der hat dann noch ein bisschen andere Ambitionen gehabt und man war mal weg, aber man ist jetzt nicht mehr so, ich sag mal jetzt so hardcore in den Bierkönig gegangen und hat sich da reingescheppert, sondern man war dann eher, dann waren noch ein paar, ich sag mal so Väter mit oder so, dann waren wir halt eher nochmal ganz gediegen in der Bar halt was trinken halt oder so, ne, aber die Jungsportler, die gar nicht mehr so, die sind ruhiger geworden.
Und trainingstechnisch so, also ist so mein Eindruck so richtig, dass man nicht mehr so hart trainiert wie früher?
Ja, also so richtig habe ich das gar nicht mitbekommen, weil wir uns meistens von dem ein bisschen abgekapselt haben. Weil die ja eben, also wir haben die mit zum Rander mit begleitet ganz oft. Die sind den öfter hochgefahren, also die haben, oder sie waren öfter an dem Teil da und haben da mehr gemacht als wir dann. Wir sind dann irgendwie noch längere Runden gefahren und haben dann da irgendwo das mit integriert, um nicht da stupide fünfmal den Rander hochzufahren und dann den gleichen Weg wieder zurückzufahren und danach hast du ungefähr gar nichts gesehen vom Land wieder. Sondern wir haben das dann mit Stefan so gemacht, dass wir dann eine größere Runde gefahren sind oder wir haben das irgendwie anders integriert oder so. Aber die sind, ich glaube, so ein bisschen 3-4 Mal hochgefahren. Aber die sind auch immer von ganz unten vom Rander losgefahren. Also wenn sich sozusagen die Straße dann hoch... Beim Rander ist ja so, dass du noch durch diesen kleinen Ort da fährst, wo dieses eine kleine Café ist, wo ja ganz Leute mal gucken, wo du dann vorbeifahren kannst. Und da unten sind die sozusagen gestartet. Also sie sind wirklich das komplette Ding hochgefahren. Ich glaube, dann sind die 3-mal oder 4-mal da hoch. Und das, der ist, glaube ich, dann sogar ein bisschen länger als 5 Kilometer, wenn man ganz unten anfängt. Mhm. Aber die haben sich schon ordentlich gequält.
Ja, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wären so eure Team Palmberg-Highlight-Momente.
Ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir dann noch wieder beim Trainingslager bleiben, eben gerade viel schon ein Name, Dennis Kruse, der war damals auch mit, zusammen, oder dann, zu dem Zeitpunkt hat er viel trainiert mit Daniel Rackwitz. Mit denen, oder auch gerade mit Daniel im Trainingslager, das war schon was, wo man sich richtig gut dran halten konnte, ne? Also der richtig fit. Also richtig ja, gut drauf.
Da gab es regelmäßig irgendwie von hinten, wenn er irgendwo ein 3-3-mal gefahren ist, zufällig, und man nicht vorne war, kam dann immer, ihr könnt vorne ruhig schneller fahren. Ich habe irgendwie einen 85er Puls, ich will hier nicht vom Rad fallen. Und du fährst vorne mit Puls 150.
Und ich kannte ihn halt schon so ein bisschen von der Radrennbahn, also dass man mal ihn beim Bahnpokal mal gegen ihn gefahren ist. Und man weiß dann ja auch, was so dahinter steckt. Und der hat ja auch in seiner Juniorengeschichte, sag ich mal, ist der ja auch sehr schnell der 1000 Meter gefahren und also auch schon so ein bisschen, sag ich mal, Vorbild, wo man sagen muss, das mit dem im Trainingslager, das war damals schon eine gute Sache. Ja, ansonsten, ja, erzählt ihr mal erstmal, was eure Palmberg-Highlights sind, dann kann ich dazu vielleicht noch was sagen.
Ich sage jetzt mal nicht Bundesliga-Sieg, ne? Das ist ja Schwachsinn, das war natürlich ein Highlight. Ja, mir hat das Trainingslager tatsächlich aber auch in Italien auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war irgendwie das erste Mal, dass man mit der Truppe so richtig zusammen war, nachdem man irgendwie 2 Wettkämpfe gefahren ist. Wir sind in Nordhorf und Scheffel damals irgendwie noch als Palmberg gefahren, haben ein paar Fotos gemacht, sind ein bisschen Radrennen gefahren. Aber so dieses Trainingslager dann im Jahr davor, da war es nämlich in Italien, Cesenatico, das war schon... Ja, auch so ein Teambuilding. Und das war auf jeden Fall so das erste Highlight des Jahres, bei dem man irgendwie zusammengewachsen ist und einfach die Truppe auch kennengelernt hat, weil vorher kannte ich persönlich eigentlich keinen so richtig, außer von den paar Radrennen, die man mal zusammengefahren ist. Und da hat man die dann alle irgendwie, ja, kennen und schätzen gelernt und hat viel Spaß miteinander gehabt.
Boah, ja, also ich muss auch noch dazu sagen, ich war ja eigentlich auch nur wie Bahnrennen eigentlich da und in dem Jahr ist das auch noch ausgefallen. Da sollte, glaube ich, damals, ich glaube, Büttgen oder so, war irgendwie noch so dieses Finale damals oder irgendwie sowas von dieser Radbundesliga und da sollte ich dann eigentlich mitkommen und dann ist das natürlich auch ausgefallen. Also war mein Einsatz, glaube ich, genau 0 für Palmberg und ja, ich war dann eigentlich mit den Jungs im Trainingslager und beim halt mit Daniel Marcel habe ich viel trainiert und dadurch war halt eben so auch Trainingslager halt eben das, wo ich mit allen dabei war. Weil für die Bundesliga war ich damals auch eher weniger akzeptabel, wäre ich auch dabei gewesen, weil ich war damals auch schon auf der Bahn eher unterwegs. Und deswegen ist für mich auch so das Trainingslager damals, wo ich dann halt auch einfach mal alle kennengelernt habe, auch dann so Jannis und so. Danach habe ich ihn ab und zu mal wieder gesehen, wenn wir vielleicht mal hier nach Hamburg getuckert sind. Und haben mir mal den Bahnpokal mitgenommen oder wir haben ja einfach mal einen Trainingseinheit gemacht oder die Hamburger kamen mal zu uns rüber, dann habe ich die Jungs auch mal wieder gesehen, aber sonst war für mich halt echt, wie gesagt, Trainingslager der prägende Punkt.
Ja, wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich die Palmberg-Saison das, was mir so ein bisschen beim Spaß haben so ein bisschen den Zahn gezogen hat. Ich bin in Harburg eigentlich immer, wir sind immer ganz konstante Saison gefahren, waren halt immer ein mega stabiles Team, wo halt auch immer Erfolge da waren, woran man sich immer langhangeln konnte. Und dann habe ich im Herbst irgendwann einen Anruf, oder ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Anruf oder eine SMS war, von Erich Eichbeck bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, nächstes Jahr über eine, auf jeden Fall keine Harburger, sondern eine RG Hamburg oder eine Dasso-Lizenz, Palmberg zu fahren, für Palmberg Bundesliga zu fahren. Palmberg kam gerade aus einer Saison, wo Leo ein Rennen gewonnen hat, sowieso die Ergebnisse voll gestimmt haben, wo alles gut war. Wir sind mit Stevens auch eine gute Saison gefahren. Und ich war eigentlich so zu dem Zeitpunkt jemand, wo man sagen konnte, ja gut, in Hamburg, wenn nächstes Jahr noch irgendwas in der Bundesliga passieren soll, dann könnte das vielleicht passen. Und ja, es hat nicht gepasst. Also ich sag mal, ich habe eigentlich meine komplette Bundesliga-Saison so ein bisschen versäppelt, sag ich mal. Ist kein Ergebnis bei rumgekommen. Auch auf der Bahn muss ich vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, dass wenn man sich anguckt, wer damals so die führenden Namen auf der Bahn waren, wenn wir jetzt hier mit unserem Hamburger, mit Leon Rode anfangen, der damals damit war, der schon sehr stark auf der Bahn war, aber auch ein Pascal Ackermann, Marco Matthies, Nico Denz, wer war da noch alles mit bei? Also da einige Namen, auch viele, die jetzt im Profi, Nils Schomber, also Leute, die es jetzt in Dominik Weinstein, Leute, die jetzt im Profigeschäft, ob auf der Bahn oder auf der Straße dabei sind, die einfach eine extrem starke Saison gefahren sind auch. Ich bin überhaupt nicht zu irgendwas gekommen. Es sind in dem Jahr keine Erfolge reingekommen und ich glaube auch für Palmberg an sich, für das komplette Team, war die Bundesliga-Saison sehr enttäuschend. Und das war dann auch schon so ab Mitte der Saison, wo man das schon gemerkt hat, so man bringt vielleicht auch nicht ganz das, was von einem erwartet wird, dass man schon so ein bisschen runtergefahren ist, ne? Also, ja, muss man ehrlich so sagen, das war so.
Ja, ich glaube einfach, das lag auch mit daran, so dass so drumherum wurde sich halt viel gekümmert und so, aber man hat irgendwo, man war so zu nett, wenn man es jetzt so in Anführungsstrichen sagen kann, man hat irgendwie sich nie so richtig getraut, irgendwie mal zu sagen, jetzt ihr müsst euch mal einen Arsch zusammenkneifen oder so, damit das hier irgendwie nochmal was wird, sondern es war immer, ja, passt schon, alles wird gut. Und das ist, glaube ich, sowas so in der Harburger Gang, wenn man so guckt, da hat ja früher Frank Plamberg viel Einfluss gehabt, der war halt rigoros, der hat dir dann halt gesagt, naja, wenn du jetzt nicht noch mal einen Zahn zulegst, dann wird das bei dir nichts, dann fährst du halt keine DM4er oder so, dass das, glaube ich, mit so ein bisschen dafür war, dass irgendwo dann das Team Palmberg sich auch neu orientiert hat.
Ja, also ich muss dazu sagen, wo du jetzt gerade das mit Frank sagst, ich habe ja mit Frank immer gute Erfahrungen gemacht, sag ich mal. Wir hatten echt gute Jahre so in Harburg, auch wenn man sich unsere Mannschaft von damals anguckt. Wir hatten nicht nur genauso viel, also auch so Spaß, sage ich jetzt mal, wie bei Palmec, sage ich mal, dass man auch mal ein bisschen Spaß gemacht hat. Und das ist natürlich so, wenn du dann einen Stamm hast von 10 Fahrern, sage ich mal, die wir wirklich hatten im Jahrgang 93, 94, dann kann man sich natürlich. Konnten wir es uns auch leisten, Leute, die nicht schnell genug fahren, dann halt auszulassen, ja.
Ja, jetzt hast du schon ein paar Namen genannt, mit denen ihr beide, du und Leo, früher abgefahren seid, beziehungsweise Max auch, wenn er denn mal gefahren war, so die größeren Rennen. Da waren ja so Namen dabei, die jetzt quasi in der Weltspitze mitfahren, so Nils Polle, Pascal Ackermann. Wie war das früher? Was habt ihr so mit denen erlebt? Was gibt es da für Storys?
Also, ich hatte ja das Glück, Ackermann nur im ersten Jahr zu haben. Und damals hatte der noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen, glaube ich zumindest. Und das Schöne war bei dem, du wusstest halt, wenn die Etappe flach ist, dann gewinnt er halt, egal was du tust, er wird im Sprint gewinnen und du wirst es einfach ertragen müssen. Aber sobald er so ein, weiß ich nicht, so ein 2-Minuten-Werk drin war, wusstest du auch, ja, die Nummer hat sich für ihn aber auch erledigt. So, da gibt es keine Chance, der kommt. Der kommt da nicht drüber und das war das ganze Jahr so. Der ist tatsächlich, also in dem Jahr, in dem ich da war.
Das war im zweiten Jahr anders.
Genau, im ersten Jahr ist er relativ konstant bei jedem Berg abgefallen. Ja. Bis auf, ich glaube, eine Etappe, das war bergauf bei der Frankfurter Drei-Etappen-Fahrt, die hat er, glaube ich, gewonnen im Sprint. Die, ja. Und da war der Zielberg war so 400 Meter lang oder so. Und das war ein welliges Rennen, aber insgesamt nicht so schwer, würde ich sagen. Ich glaube, war die letzte Etappe, oder?
Ja, das war die letzte Etappe. Und das war gar nicht, also der Kurs war gar nicht so schwer, nur der Schlussanstieg war wirklich, da ging es mal richtig steil, ja, kurz hoch. Und
den hat er aber auch gewonnen, auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich noch. Sonst, ich hatte ehrlich gesagt mit Ackermann nicht so viel zu tun. Ja. Mit Pollitt so da ein paar Duschgeschichten. Nein, also Spaß. Nein, man hat mal geduscht und gequatscht. So, Pollitt war echt ein netter Typ. Also wirklich, mit dem konnte man sich gut unterhalten und hat da viel Blödsinn gemacht. Aber er war damals halt auch nicht so gut, ne? Und sonst, zu Weinstein habe ich eine Geschichte. Und zwar zu DM Bahn. Da habe ich mich irgendwie warm gefahren und da ein paar Mal der Blitz ins Kraftwerk da eingeschlagen. Stimmt. Du warst da auch mit,
oder? Ja, sicher.
Und da ging immer das Licht aus und Weinstein rannte immer nur so hin und her und hat nichts gemacht und ich habe mich immer warm gefahren und er kam mir vorbei, du fährst dich zu viel warm. Und am Ende des Abends war es halt auch so, dass das Rennen auch noch verschoben wurde. Also er hatte auch noch recht, dass ich mich zu viel warm gefahren habe. Und er lief immer nur rum. Der hat sich überhaupt nicht warm gefahren, glaube ich, den ganzen Abend. Also unfassbar. Nee, aber sonst waren halt so ja völlig andere Landesverbände. Ne? Und wir waren zu der Zeit in Hamburg auch echt groß. Also fand ich. Man hatte halt viele Leute, mit denen man so zu tun hatte. Naja, und gut, wir können natürlich die Berlin-Story auspacken, wie wir mit NRW in einem...
Ja, auf einem Stockwerk im Hotel waren.
Columbus in Berlin, das kennt wahrscheinlich jeder Radsportler, der irgendwie mal bei Six Days war oder sowas. Und ja, irgendwie kam, ich weiß gar nicht mehr, wer von NRW das war, klopfte so an unser Zimmer, hey, lass mich rein. Und wir haben so die Tür aufgemacht und er rannte mit, ich glaube, es waren zwei Laufräder, mit denen er einfach so reinrannte und die irgendwie in den Schrank stellte. Ging dann auch kommentarlos wieder raus und die ließen dann natürlich die Tür offen, weil wir nicht so richtig wussten, was passiert. Und irgendwann mal kam so Nils Pollitt, der lief so durch die Zimmer und so, habt ihr noch Sachen von mir? Und dann sah man halt, wie er so anfing, sein Fahrrad, was die NRW-Jungs auseinandergenommen hatten, so langsam wieder zusammenzufügen. So, ich glaube, die haben sogar die Pedalen abgeschraubt oder so.
Die haben alles auseinandergenommen, alles.
Also das war richtig, das war sehr, sehr witzig.
Ja. Ne, wo ich noch eine Erinnerung dran habe, das ist jetzt aber aus der U17, was aber nicht mit einem Deutschen, der es ins Profigeschäft hat, zu tun hat, sondern mit einem Dänen. Das war die TMP-Tour, boah, lass mich überlegen, das muss 2010 gewesen sein, Søren Krag Andersen gegen Silvio Herklotz. Das war damals das war ein Top-Rennen, ich glaube, was Silvio sogar zum Schluss für sich entschieden hat, der ja den, ich weiß gar nicht, ist Silvio eigentlich Profi geworden? Muss er doch eigentlich,
ja, oder? Ja, der war ein Jahr bei Bora, ne?
Das macht
ja Sinn. Genau, ich glaube, der ist doch für Stölting gefahren und dann ein Jahr für Bora. Hatte der nicht pfeifisches Drüsenfieber oder sowas? Ja, war das nicht irgendwie sowas? Der hatte irgendwas Langwierigeres und hat dann aufgehört.
Nee, und auf jeden Fall, da weiß ich nur noch, wie da der ganze Trupp, der dann da mit dem Søren Krag Andersen, der ist damals schon aufgetreten wie ein Profi. Und das ist eher sowas, was mir so voll in Erinnerung geblieben ist, wo ich so dachte, boah, krass, Wie soll man da mal hinkommen? So, der ist gefahren wie ein U19er. Ne? Und ja, jetzt dieses Jahr dachte ich auch nur, als er dann, ich glaube, er hat zwei Tour-Etappen dieses Jahr gewonnen. Ne?
Ja.
Dachte ich auch nur so, ja, genau so habe ich mir das eigentlich mal seine... Ich finde, bis jetzt ist wenig von dem gekommen. Also jetzt dachte ich nur so, als er die beiden Etappen gewonnen hat, ja, so hatte ich mir das vorgestellt damals, was das mal für einer wird.
Ja, das ist ja, wenn man so guckt, generell irgendwo U13, U15 war ja früher das Größte immer irgendwie Kids-Tour. Da kam er dann auch alles Mögliche, da kamen Slowaken, Tschechen, Dänen.
Oh, Story. Also, pass auf. Lausitzer Jugendrundfahrt gab's doch, ne? So, wir dahin, irgendwo bei Cottbus hat das Ganze dann immer stattgefunden. Und das war, und ich glaube, da hat auch jeder Jugendradsportler oder Juniorenradsportler in Deutschland eine Story zu. Mein erster Kontakt mit der türkischen Nationalmannschaft. Also das ist so geil. Ich müsste mal bei dem Verband da anrufen und die mal fragen, wie die ihre Nationalmannschaft zusammenstellen. Also ich denke, die müssen da irgendwie gucken, dass sie da 5 Leute finden, die Fahrrad fahren können. Und da hat einer auf der ersten Etappe, lasst mich lügen, wer das war, ich weiß nicht, Landesverband Sachsen, irgendjemand eine Diskussion gehabt mit einem von der türkischen Nationalmannschaft. Und der Kerl von der türkischen Nationalmannschaft klickt auf sein Pedal aus und tritt ihn gegen Lenker. Er hält sich aber noch irgendwie auf dem Rad. Der komplette sächsische Landesverband versammelt sich um diesen Fahrer. Und alle, weil die hatten panisch Angst, im Feld zu fahren, ne? Die konnten entweder vorne wegfahren oder hinten raus. Und meistens, eigentlich ist das jedes Jahr so, 5 Leute starten, 4 fallen hinten raus und einer fährt vorne weg. Und es ist jedes Jahr das Gleiche. Und du fragst dich, woher kriegen die diese Typen, die Bock haben, nach Deutschland zu fahren? Bei den Young Classics ja jedes Jahr sind die Jungs ja auch mit dabei. Und mal ist da einer mit bei, der kann Top 10 fahren oder so, ne? Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber so in der breiten Masse ist das halt gar nichts. Aber wie der da ausklickt und ihn gegen den Lenker tritt und er sich irgendwie fängt und dann die Sachsen sich um ihn versammeln und dann halt eng machen, dass er halt unangenehm zu fahren hat im Feld, ich glaube, der konnte es bis 10 zählen, da war der weg. Und dann war einer nach dem anderen und irgendwann waren sie alle weg. Und
einer vorne raus.
Vorne raus war an dem Tag keiner. Also.
Ja, aber die haben echt ein paar Zeitfahren gemacht, jeder.
Das mit dem vorne rausfahren, das klingt auch irgendwie nach Leo Appelt irgendwie, der hat, war ja mein Wegbegleiter, so, ich hatte ihn immer, wenn ich im schwachen Jahr war, hatte er sein Gutes. Der ist ja auch ständig vorne rausgefahren, irgendwie das Rennen ging los, 500 Meter danach, Leo Appelt fährt vorne weg sein eigenes Rennen.
Ich muss da ganz kurz überlegen, Leo Appelt, wer war nochmal der von Hannover, damals...
Der ist zu Langenhagen gefahren, nur ist genau, Lars Bokelo.
Genau, das war der Weltmeister geworden ist.
Ja, Appelt, ne? War auch
Appelt ist auch Weltmeister geworden.
Doppelweltmeister.
In einer Verfolgung, mit Weltrekord.
Oha. ja gut, wusste ich nicht.
Jedenfalls, der war ja auch früher immer vorne weggefahren, da ging ja dann auch relativ schnell irgendwann mal so das Gerücht rum, dass Leo Appelt nicht im Feld fahren kann und dass er deswegen immer vorne rausfährt. War dann tatsächlich auch irgendwie so, weil das eine Jahr, 2015 Kids Tour, hatte er irgendwie einen Sturz oder einen Defekt oder so, musste dann von hinten durchs Feld durchfahren und wollte nach vorne fahren und hat das irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Da musste man ihm irgendwie so richtig durchs Feld pilotieren, damit er da vorne fährt und dann wollte er vorne rausfahren und dann ging das nicht mehr und das war irgendwie so, glaube ich, sein schlechtestes Jugendrennen, was er jemals gefahren hat, weil er nicht vorne rausfahren konnte. Wo ich aber eigentlich darauf hinaus wollte, das war halt damals so, wenn die Dänen da waren, irgendwie hat da das Material alles nichts gekostet. Die haben dann nach jedem Rennen, wenn da irgendwie das Lightweight-Lauf
war... Kostet das da nichts?
Ja, weiß ich nicht. Ich hatte damals so den Eindruck,
ich glaube,
halt das Lightweight-Laufrad irgendwie eine 8 gehabt, sondern haben die das Gefühl weggeschmissen. Konntest du halt danach so über den Parkplatz gehen und konntest du das Material von den Dänen einsammeln.
Ja, das war schon so, ne? Wenn du in Dänemark
hingefahren
bist, kamst du dir immer so klar vor und du dachtest so, in Deutschland, ja... Mein Rad ist so Mittelmaß, ist okay. Dann kamst du nach Dänemark und bist mit dem schlechtesten Fahrrad da am Start gewesen, also mit Abstand.
Ja, ist so. Aber wie das da läuft, ich kenne da verschiedenste Theorien, wie das da zustande kommt. Aber woran das wirklich liegt, ich denke mal einfach, dass die einfach viel mehr Wert darauf legen. So, die Leute setzen ihr Geld einfach so ein, ne?
Was willst du da auf dem Dorf machen, ne?
Ja. Noch eine Sanddüne kaufen. Kannst auch nur einmal am Tag zum Bäcker gehen, also. Ja. Dann kannst du dir auch einfach ein Specialized kaufen. Also.
Ja, aber das geht ja bei denen schon in der U13 da los. Wenn du dann so guckst, oben nach Scheffel oder so, und du warst dann morgen schon da. Ja. Und dann ist die U13, U15 gefahren und du hast ganz genau gesehen, wer ist der deutsche Sportler? Ja. Vereinsfahrrad, gefühlt noch Stahlrahmen und Rahmenschaltung, so nach dem Motto noch. Und dann kommt der U13, U15er. Dänischer Herkunft und er hat da alles. Der hat das Bessere, als wenn du in einem Männerteam fährst, packst du ein Rad und denkst so, ja, das stelle ich jetzt mal nicht nach vorne, das stelle ich jetzt hinten ans Auto ran, damit der U15er das nicht sieht, weil sonst denken die noch, wer bin ich denn? Ne? Also hat die U15er sind manchmal besseres Material gefahren als ein Männerfahrer, der in einem Team drin ist, wo du dich fragst, hast, in einem Jahr und einem halben Jahr ist der Bengel so groß, dass er da nicht mehr raufpasst auf den Rahmen. Oder die haben 3 Nummern größer gekauft und er saß drauf wie ein Affe auf dem Schleifstein, Alter, und ist damit rumgefahren, ey.
Aber man muss fairerweise sagen, die Deutschen sind zwar Scheißmaterial gefahren, aber mit dem Scheißmaterial sind die allen davon gefahren. Ja. Das war nämlich noch eine Zeit, da bist du nach Dänemark gekommen und da wussten die Dänen, wenn hier ein Deutscher am Start steht, dann ist Platz 1 aber belegt. Dann gibt es keinen mehr, der dir den Platz da streitig macht.
Also, das kann ich nicht ganz so bestätigen, ehrlich gesagt. Okay, also, so, also wir sind auch wirklich Rennen gefahren, wo man ehrlich sagen muss, wo du es auch schwer hattest als Deutscher. Also, wenn du irgendwo sich ein Deutscher irgendwo bewegt hat, dann hattest du 5 Dänen an dir dran und da ist keiner mit dir gefahren. Ne? Also, die sind nur mit ihren eigenen Landsleuten zusammengefahren. Und deswegen umso spektakulärer war das damals, als, da muss ich ja noch in der U17 gewesen sein und Felix Riegmann war kurz vorher deutscher Meister in der U19 geworden. Und Felix Riegmann hat es geschafft, im deutschen Meistertrikot ein Rennen in Dänemark zu gewinnen. Ich glaube sogar aus der Fluchtgruppe nochmal alleine weggefahren, wo ich auch nur dachte, das kann nicht angehen. Weißt du, wir beißen uns da 2 Jahre dran die Zähne aus, irgendwie nochmal ein Rennen zu gewinnen in Dänemark und er macht das noch im deutschen Meistertrikot. Das war natürlich ein schöner Tag.
Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, die haben ganz schön Sprung in den Jahren gemacht. Also ja. Ich spreche so von U13 und U15, da habe ich halt relativ viele Rennen in Dänemark gefahren und das war echt so, wenn du da als Deutscher am Start standst, also aufs Podium bist du 100%ig gefahren. Da konnten alle Dänen gegen dich fahren, das war egal. Und ich fand aber auch, und das ist mittlerweile ja echt so durch die Bank weg, die haben so einen Sprung in ihrer Leistung gemacht. Und heutzutage geht das nicht mehr. Das ist gar nicht mehr möglich. Und im Juniorenbereich war das auch ein ganz anderer Schnack, weil die einfach von ihren Teamstrukturen ganz anders fahren. Die fahren ja schon wie Profiteams tatsächlich
Radrennen. Ja, wenn Blue Water irgendwo aufgetaucht ist mit Mats Wittschmidt und wie sie da alle hießen, das war schon auch mit was für LKWs, die aufgefahren sind, wenn die nach Frankfurt zur Etappenfahrt gekommen sind. Da konnte höchstens der Bayerische Landesverband noch ein bisschen gegen anstinken. Also da, damals schon. Ich weiß nicht,
ist Schluss jetzt.
Achso, das wusste ich nicht.
Dieses Jahr Schluss.
Ja. Nee, aber das war so. Das ist so eine Erinnerung an Dänemark, würde ich sagen.
Ja, muss man ja auch gucken. Ihr seid ja mit wirklich den Namen so gefahren. Also der 94er Jahrgang, beziehungsweise der 93er Jahrgang und 96 auch, waren ja schon starke Leute, die daraus hervorgegangen sind.
Ja, vor allen Dingen die Breite. Ne? Also ich sag mal, starke Leute gibt es in jedem Jahrgang und das. Also das ist ja irgendwie, finde ich, immer so, also 1-2 Leute hast du immer dabei, wo du sagst, boah, sind die stark. Aber das damals wirklich, wenn man sich nochmal alte Ergebnisse auf Radnet irgendwie von 2012 oder 2011 anguckt und man sieht da Ergebnisse, wo Namen drin stehen, die du heute alle entweder in der World Tour oder halt in irgendwelchen Olympiakadern auf der Bahn findest, das finde ich einfach, dass die es auch alle konstant geschafft haben, jede Woche eine Top-Leistung zu bringen. So, und dann kommt das natürlich so dazwischen, wenn Leo mal irgendwo ein gutes Ergebnis gefahren ist, dann war das mega schön für uns und so, aber die Jungs, die haben das wirklich geschafft, jede Woche abzurufen, ne? Und das war eigentlich das, was nachher, sag ich mal, den Unterschied gemacht hat, da zwischen Leuten, die stark gefahren sind und Leute, die professionell gefahren sind. Das ist so. Einfach jede Woche wieder aufs Neue da vorne in die Top 10 reinzufahren.
Ja, ich denke, da können wir jetzt noch eine ganze Weile so ausschweifen, ein bisschen von der alten Zeit träumen, wie geil das damals eigentlich war. Ich träume auch immer davon, irgendwie so solide 45-Minuten-Folgen mal zu produzieren. Ich weiß, wir haben noch viel zu besprechen. Ich würde einfach sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal so einen kleinen Cut und den restlichen Teil, den wir noch freispielen können, den gibt es dann in der nächsten Woche. Dass wir quasi jetzt hier das Ganze einfach mal so stehen lassen und uns demnächst nochmal treffen für eine weitere Folge und dann das Ganze hier fortsetzen. Deswegen würde ich jetzt von meiner Seite auch sagen, ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss. Bis dann.